Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit.
Es ist Zeit, dass nun auch die Führung des Verwaltungsrates den Generationenwechsel vollzieht. Und deshalb werde ich auf die Generalversammlung 12 zurücktreten.
Sagt noch UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger. Er geht ein Jahr früher als geplant. Sergio Amotti dagegen bleibt, er leitet die UBS nun definitiv. Wir fragen, was das der Großbank bringt und was bleibt vom Bundesrat, der Banker wurde. Dann unterstützen ja, Verantwortung übernehmen nein, die italienischen Parteien und die neue Übergangsregierung. 20 Jahre EWR, Schnee von gestern oder doch die Europapolitik von morgen? Und
du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.
Der Wolf mit dem poetischen Biss wird 75. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Die Personalentscheide an der Spitze der UBS sind also gefallen. Sergio Amotti bleibt CEO der Großbank. Kaspar Villiger tritt bei der kommenden Generalversammlung Anfang Mai als Verwaltungsratspräsident ab. Er macht Platz für den deutschen Ex-Bundesbankchef Axel Weber. Evelyn Kobler berichtet.
Knapp zwei Monate lang musste Sergio Amotti warten, sich mit dem Titel Interim-CEO begnügen. Jetzt hat der Verwaltungsrat entschieden, Amotti darf UBS-Chef bleiben. Erleichtert, meinte der gut 50-jährige Tessiner.
Ich bin sehr froh. Klar bin ich auch sehr motiviert, weil es war eine Beurteilung über meine Fähigkeiten und vor allem auch über meine Person. Und ich bin sehr, sehr froh über diese Entscheidung.
Die Aufgaben, die auf ihn warten, sind anspruchsvoll. Es gilt, eine neue Strategie zu finden für die Bank, weil das Geschäft seit der letzten Finanzkrise unter Druck geraten und streng reguliert worden ist. Und es gilt, das ramponierte Image der Bank aufzupolieren. Umso mehr, seit ein Händler in London 2,3 Milliarden US-Dollar verspekuliert hat.
Ja, wie Sie wissen, den Ruf zu schädigen braucht eine Minute und das wieder zurückzubringen braucht längere Zeit.
Helfen soll Amotti dabei künftig nicht mehr Kaspar Villiger, denn dieser macht nun schon an der nächsten Generalversammlung seinem designierten Nachfolger Axel Weber Platz.
Und damit ist der ganze Generationenwechsel in der Führung in Kürze abgeschlossen und die zentralen Positionen sind auf Dauer besetzt.
Amotti und Weber. Dieses Duo soll die UBS nun also aus den Schlagzeilen und in ruhigere Fahrwasser bringen.
Mehr zum Sesselrücken bei der UBS nach den Nachrichten mit Patrick Seiler.
Die Europäische Union will den Einfluss von Ratingagenturen auf den Finanzsektor verringern. Künftig sollen Ratingagenturen höchstens 3 Jahre lang einen Auftraggeber bewerten dürfen. Zudem sollen die Ratings vereinheitlicht werden. Und Investoren, die durch fehlerhafte Ratings Geld verloren haben, sollen die Agenturen dafür haftbar machen können. Ratingagenturen hätten in der Vergangenheit schwere Fehler gemacht, begründete EU-Kommissar Barnier den Gesetzesentwurf. Das EU-Parlament will hochspekulative Finanzgeschäfte verbieten. Es hat einem entsprechenden Gesetz deutlich zugestimmt. Verboten werden sollen ab Herbst des nächsten Jahres sogenannte Leerverkäufe und Geschäfte, die mögliche Kreditausfälle versichern. Dabei wetten Spekulanten, dass eine Währung, eine Aktie oder eine Anleihe an Wert verliert. An den europäischen Börsen haben sich die Bedingungen für Staatspapiere weiter verschärft. Die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen aus mehreren Ländern, darunter Frankreich und Belgien, kletterten auf neue Rekordhöhen. Hoch bleiben auch die Zinsen für spanische und italienische Anleihen mit 6,3 und 7%. Die Europäische Union fordert von Griechenland erneut, dass es die verlangten Sparmaßnahmen konsequent umsetzt. Das müsse die Übergangsregierung schriftlich garantieren. Die Konservativen halten die geforderten Sparmaßnahmen als zu streng. Sie wollen mit den internationalen Geldgebern neu verhandeln. In Italien hat Mario Monti seine Gespräche zur Regierungsbildung fortgesetzt. Silvio Berlusconis Partei, Volk der Freiheit, unterstützt ihn, wie auch die bisherige Oppositionspartei Partito Democratico. Laut Vertretern der Wirtschaft, die heute mit Monti gesprochen haben, könnte dieser schon bald eine neue italienische Regierung vorstellen. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie leidet unter dem starken Franken. Laut dem Branchenverband Swissmem macht jedes dritte Unternehmen Verlust. Die Situation für die Unternehmen sei ernst, sagte Swissmem-Präsident Hans Hess. Die Folge sei, dass Personal abgebaut und die Produktion ins Ausland verlegt werde. Er fordert eine weitere Schwächung des Frankens und tiefere Steuern. Die Credit Suisse integriert ihr Tochterunternehmen Claridenloy vollständig in die eigene Organisation. Die Marke Claridenloy verschwindet, 550 Stellen sollen abgebaut werden. Credit Suisse will damit 200 Millionen Franken sparen. Bei der IV soll weniger gespart werden als bisher vorgesehen. Das fordert eine Mehrheit der Sozialkommission des Ständerates. Heutigen IV-Rentnern soll die Rente nicht gekürzt werden. Der Bundesrat wollte die Renten strenger bewerten und so mehr sparen. Nach seinem Vorschlag wären 14% aller Renten gesenkt worden. Noch nie haben die Parteien und Kandidaten in der Schweiz für einen Wahlkampf so viel Geld ausgegeben wie in diesem Jahr. Zwischen August und Oktober zahlten sie fast 37 Millionen Franken für Werbung, wie das Marktforschungsinstitut Media Focus berechnet hat. Das sind 14% mehr als bei den letzten Parlamentswahlen vor 4 Jahren. Die Zürcher Occupy-Bewegung will ihren Protest an einem neuen Standort fortsetzen, bei der Citykirche im Zürcher Kreis 4. Die reformierte Kirche Zürich-Ausersiel teilte mit, man sehe die Bewegung als ein Vorbild. Am Morgen hatte die Stadtpolizei Zürich das Lager der Demonstranten auf dem Lindenhof geräumt und nach eigenen Angaben 31 Personen vorübergehend festgenommen. Auch in New York hat die Polizei in der Nacht das Lager der Occupy-Bewegung geräumt. Protestler, die nicht freiwillig gingen, wurden in Handschellen abgeführt. Bis zur Morgenortszeit war das Lager geräumt. Stadtpräsident Bloomberg erklärte, fast 200 Personen seien festgenommen worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 5.665 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.013 Punkten minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 24,15 gehandelt, der Dollar zu 91,87 Rappen. Das Wetter. Morgen liegt über dem Mittelland wieder Hochnebel, die Obergrenze sinkt aber auf 800 Meter. Teilweise löst sich der Nebel im Verlauf des Tages auf. Darüber ist es sonnig. Die Temperatur unter dem Nebel um 4, an der Sonne 7 bis 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Chefsesselrücken bei der UBS, was die neue Spitze für die Großbank ändert und was Ex-Bundesrat Villiger als Banker taugte, unser Schwerpunkt. Politisch denken auf Italienisch, wie die Parteien den neuen Regierungschef stützen und seinen Sturz schon mitkalkulieren. Politisch denken abseits der Parteilinie, das könnte SVP-Bundesratskandidat Hannes Germann zum Verhängnis werden. Dann der starke Franken und der Solothurner Werkzeughersteller.
Eigentlich haben wir genug Arbeit, also teils mehr, als wir bewältigen können. Und ich denke, das ist immer ein gutes Zeichen.
Nur sein Chef sagt, das schwierige Jahr komme erst. Weiter. 20 Jahre seit dem EWR.
Der EWR war gewissermaßen seiner Zeit 20 Jahre voraus.
Aber heißt das auch, dass er heute wieder aktuell ist? Und ein Wendehals, der sich treu bleibt. Wolf Biermann wird 75. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Bei der UBS wird die Führungsriege also ausgetauscht. Sergio Ermotti, der bisherige Übergangschef der Bank, sitzt seit heute nun definitiv auf seinem Chefsessel. Und Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger geht früher als geplant. Er macht schon im nächsten Mai Axel Weber Platz, dem ehemaligen Chef der Deutschen Bundesbank. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler, bringt das neue Führungsduo auch einen Neuanfang für die UBS?
sagen wir, einen symbolischen Neuanfang kann es schon bringen. Also gerade nach dem Debakel in England, wo eben ein Händler 2,3 Milliarden Dollar in den Sand gesetzt hatte, verspekuliert hatte. Daraufhin sind jetzt eben Oswald Grübel und Caspar Villiger weg, also zurückgetreten. Und jetzt sind neue Köpfe da, die probieren müssen, das Vertrauen der Kunden, der Aktionäre, der Anleger zurückzugewinnen. Und das ist schon ein wichtiges Signal, dass die Bank da setzt. Aber die Bank wird deshalb jetzt nicht auf den Kopf gestellt. Also gerade was Sergio Ermotti betrifft, hat gerade heute wieder betont, er will eigentlich den Weg, den sein Vorgänger Oswald Grübel eingeschlagen hatte, weitergehen. Er will zum Beispiel grundsätzlich an der Investmentbank festhalten. Wie stark er dann diese Investmentbank zähmen will, das hat er angekündigt, aber eben wie stark, das wird sich dann am Donnerstag zeigen, dann nämlich, wenn er den Investoren der Bank die neue Strategie in New York präsentieren wird.
Dieser Strategietag von übermorgen, war der denn auch der Grund, dass dieser Generationenwechsel bei der UBS nun doch schneller durchgezogen wird als ursprünglich geplant?
Das liegt schon relativ auf der Hand. Ja, anfänglich nahm der Verwaltungsrat ja mit seinem Vorgehen in Kauf, dass ein Interimschef in einem doch ziemlich schwierigen Marktumfeld eine neue Bankstrategie für die UBS präsentiert, die er dann am Schluss selber vielleicht gar nicht umsetzen darf. Und für dieses Vorgehen wurde der Verwaltungsrat doch ziemlich scharf kritisiert, von außerhalb, aber auch von innerhalb der Bank. Jetzt hat er es korrigiert, gerade noch rechtzeitig, muss man sagen, vor diesem Investorentag am Donnerstag. Und das ist das, was Sergio Ermotti betrifft und was Caspar Villiger betrifft. Er hilft mit seinem vorzeitigen Rücktritt mit, dass eben wirklich eine neue Führung dann auch diese neue Strategie möglichst unbelastet dann umsetzen kann.
Und was weiß man denn schon von dieser neuen Strategie?
Sergio Ermotti hat es heute so umschrieben, es sei eine Rückbesinnung auf die DNA der UBS. Auf die DNA, damit meinte er das Vermögensverwaltungsgeschäft. Mit dem Vermögensverwaltungsgeschäft ist die Bank ja groß geworden. Das soll wieder verstärkt ins Zentrum rücken. Und damit ist eben vor allem auch hier das Heimgeschäft, das Schweizer Geschäft gemeint. Gerade hier hat die Bank ja die größten Imageprobleme. Das heißt, für die Investmentbank, dort müssen Risiken abgebaut werden. Ähnlich wie das auch die Credit Suisse, die andere Bank, Anfang November schon angekündigt hat. Das hat vor allem regulatorische Gründe. Der Regulator macht es den Banken sehr unattraktiv, gewisse riskante Investmentbankgeschäfte weiter zu betreiben. Die Banken beginnen jetzt das eben zu stoppen. Wie stark diese Investmentbank gezähmt wird, verkleinert wird, das ist die große Frage für Donnerstag.
Ein US-Banker empfiehlt der UBS, ihre Investmentbank nicht nur zu zähmen, sondern sie mit jener der CS zu fusionieren. Das ist aber kein Thema.
Nein, es scheint doch, dass beide Grossbanken hier in der Schweiz einen eigenen Weg suchen, ihre Investmentbank fit zu trimmen, den Regulierungen anzupassen. Beide wollen eine Universalbank bleiben und den Kunden eben die ganze Palette von Finanztransaktionen aus einer Hand, aus einem Haus anbieten können.
Noch Verwaltungsratspräsident Caspar Villiger sagte heute, Ermotti und Weber hätten, Zitat, komplementäre Fähigkeiten. Welche denn?
Sergio Ermotti ist ein Banker. Er hat das Bankgeschäft von Grund auf, von der Pike auf gelernt, hat eine Banklehre gemacht, wie ja übrigens auch Oswald Grübel, sein Vorgänger. Also die kennen das Bankgeschäft international wirklich sehr, sehr gut. Axel Weber, er war Präsident der Deutschen Bundesbank. Er hatte als in dieser Funktion eher den Blick auf den gesamten Finanzplatz, hat sich eher mit Fragen der Finanzmarktstabilität auseinandergesetzt, auch mit regulatorischen Fragen, hat hier also einen etwas anderen Blickwinkel. So gesehen sind zwar beide vom Fach, aber sie sind komplementär, also schon. Aber ich würde sagen, sie sind weniger komplementär als zum Beispiel Oswald Grübel und Caspar Villiger das waren, wo wirklich ein Banker auf einen Politiker getroffen ist, einen Politiker, der kaum Bankerfahrung hatte, dafür die politische Flanke hier in der Schweiz abdecken konnte.
Informationen und Einschätzungen von unserer Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Der Ex-Bundesrat, der über Nacht zum Banker wurde, macht also früher als geplant wieder einem Finanzspezialisten Platz. Manuel Rentsch mit einer Bilanz über 2,5 Jahre Villiger an der UBS-Spitze.
Eigentlich hätte es ein brillanter Schlusspunkt einer außergewöhnlichen Karriere sein können, sozusagen das Tüpfchen auf dem I. Hätte, wenn da nicht dieser Händler in London gewesen wäre, jener junger Mann, der fast 2 Milliarden Franken verspekuliert hat. Dieser Skandal war nicht nur ein Rückschlag für die Bank, es war auch ein Rückschlag für den Präsidenten Caspar Villiger.
Das ist etwas, was mich natürlich enorm schockiert und beschäftigt hat. Und das hat mich wirklich, wirklich bewegt. Und ich verstehe die Enttäuschung der Kunden und auch des Volkes jetzt schon wieder das.
Ausgerechnet in seiner Ära musste dies passieren bei ihm, einem Mann, der das Risiko von Natur aus eher scheut, der lieber auf die Bremse tritt als aufs Gas. Dieser Skandal in London hat einiges in Bewegung gebracht, die Wechsel an der Spitze der Grossbank beschleunigt. Konzernchef Oswald Grübel ist bereits gegangen, nun ist die Reihe am Präsidenten. Caspar Villiger streitet ab, dass er dem Druck der Kritiker gewichen sei.
Ich habe natürlich Zeitungen gelesen, aber Druck von Seiten der Medien bin ich natürlich seit 20 Jahren gewohnt und ich bin auch gewohnt, dem zu widerstehen, das hat keine Rolle gespielt.
Vielmehr gehe es ihm darum, Platz zu machen für die neue Generation. Es war vor gut 2,5 Jahren, als Caspar Villiger die Führung der Grossbank übernommen hatte. In seiner Amtszeit ist es ihm gelungen, die Bank zu stabilisieren. Die UBS macht wieder Gewinn, der Steuerstreit mit den USA ist beigelegt, die Kunden bringen wieder Geld. Die UBS hat in diesen 2,5 Jahren Tausende von Stellen abgebaut, um Kosten zu sparen. Caspar Villiger hat einerseits also einiges erreicht, andererseits ist es ihm aber nicht gelungen, neue Akzente zu setzen. Lieber hat der gelernte Maschineningenieur dem Konzernchef Oswald Grübel den Vortritt gelassen.
Ich muss sagen, Herr Grübel war ein sehr eigenwilliger Führer, aber hat auch einen enormen Instinkt gehabt, auch starke Werte. Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben uns auch sehr ergänzt, vielleicht weil wir sehr, sehr verschieden waren. Jetzt kommt eine neue Generation mit einem neuen Stil und ich bin zuversichtlich, dass das eben so gut gehen wird.
Die neue Generation, das sind die beiden Finanztechniker Sergio Ermotti und Axel Weber. Der abtretende Präsident hingegen, Caspar Villiger, war ein Staatsdiener, ein Mann der Politik. 10 Jahre im Kantonsparlament, 5 Jahre im National- und Ständerat und dann 14 Jahre im Bundesrat. Als Villiger zur UBS wechselte, erwarteten viele, dass er dort die Interessen der Schweizer Politik vermehrt einbringen könnte und die Bank noch mehr zügeln würde, nachdem diese vom Staat gerettet werden musste. Doch stattdessen vertrat Caspar Villiger vehement die Standpunkte der Finanzbranche. Der Politiker wurde zum Banker, der gegenüber einer starken Regulierung skeptisch gegenüberstand und die hohen Boni verteidigte.
Wer mich kennt, der wusste immer, dass ich nicht der Hampelmann der Politik in einer Bank sein kann und will, sondern dass ich dort meine eigenen Überzeugungen vertreten muss. Und meine Aufgabe in der Bank bestand darin, mit Herrn Grübel zusammen dafür zu sorgen, dass diese Bank wieder leistungsfähig und stabil ist. Das ist das wichtigste Ziel gewesen, auch für das Land. Und es ist nicht das wichtigste Ziel gewesen, den Medien und der Politik zu gefallen.
Nun hat Caspar Villiger noch rund ein halbes Jahr Zeit bis zur nächsten Generalversammlung, um die Akzente zu setzen. Am Donnerstag präsentiert die Grossbank eine neue Strategie, die mit Spannung erwartet wird.
Mario Monti, der designierte italienische Regierungschef, ist heute seinem Ziel, ein Kabinett zu bilden, ein Stück näher gekommen. Sowohl die Partei des abgetretenen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi wie der oppositionelle Partito Democratico signalisieren ihre Unterstützung. Ich habe Massimo Agostinis in Rom gefragt, ob man schon etwas wisse über die Zusammensetzung der Übergangsregierung.
Nein, man weiß noch überhaupt nichts. Es hat auch keinen Wert, mit den italienischen Zeitungen um die Wette zu spekulieren. Es scheint einfach so zu sein, dass diese Regierung vor allem aus Technikern besteht, also Fachleuten der verschiedensten Richtungen. Wie es scheint, sollen sehr viele Universitätsprofessoren der Bocconi und der Cattolica Universität in Mailand in dieser Regierung sein. Die Regierung wird auch viel kleiner sein als früher. Es soll nur etwa 12 Minister geben, nicht wie früher, wo meistens die Regierung mit 20 oder 30 Minister kamen, welche gar kein Ministerium zu leiten hatten.
Monti wollte ja eigentlich die Parteien einbinden. Diese wollen das nicht, wollen nicht eingebunden werden. Heißt das, die Parteien wollen sich die Option offen halten, Monti ganz schnell wieder zu stürzen?
Ja, ganz klar. Die Parteien glauben, dass wenn sie mit niemandem in der Regierung direkt vertreten sind, dass sie sich dann einfacher zurückziehen können, wenn Monti Dinge beschließen möchte, die ihnen nicht gefallen. Das ist allerdings ein bisschen ein Witz, diese Überlegung, weil Monti kann ja nicht alleine entscheiden. Das Parlament muss das jeweils beschließen mit Monti zusammen und im Parlament sind die Parteien ja direkt vertreten. Es zeigt auch, wie fern die Parteien eigentlich vom Volk sind, weil laut neuesten Umfragen haben die Italiener großes Vertrauen in Monti und sie möchten, dass die Parteien hinter ihm stehen und ein Programm durchziehen. Das Einzige, was die Bevölkerung verlangt, das ist eine Opfersymmetrie, dass also nicht nur immer die Gleichen die Zeche bezahlen und immer die Gleichen davonkommen.
Auf Widerstand gestoßen ist Monti ja auch mit seinem Plan, die Legislatur zu Ende zu führen, das heißt bis 2013 zu regieren. Hat er denn da irgendetwas erreichen können bei den Parteien?
Das ist offen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass Monti zusagt, diese Regierung zu bilden und auch anzuführen, wenn er nicht irgendwelche Garantien der Parteien hat. Ich gehe davon aus, er hat entweder inhaltliche Zusagen, dass die Parteien gesagt haben, bei diesem und jenem Punkt, da können wir darüber diskutieren, oder er hat sogar eine zeitliche Garantie, wo sie ihm zugestehen, du kannst bis dann und dann sicher regieren, wir stehen dann hinter dir.
Auf das Hin und Her bei der Regierungsbildung haben heute auch die italienischen Finanzmärkte reagiert. Die Zinsen für Staatsanleihen kletterten am Morgen erneut auf über 7%. Inzwischen sind sie wieder gesunken. Aber real verändert hat sich wirtschaftlich eigentlich nichts.
Nein, es hat sich überhaupt nichts geändert. Es hat sich auch politisch nichts geändert. Aber den Märkten ist es offenbar so ergangen wie vielen Italienern, die heute Morgen die Zeitungen gelesen haben. Die sind sehr skeptisch ausgefallen. Das heißt, man hatte fast Angst, dass Monti den Bettel hinwerfen könnte, eben weil die Parteien nicht mit eigenen Leuten mitmachen möchten. Im Laufe des Tages aber haben die verschiedensten Parteichefs große Erklärungen abgegeben, wonach sie Monti unterstützen. Und sofort haben die Börsen umgekehrt und die Zinsen für italienische Schuldzinsen sind gesunken. Das zeigt ein bisschen, wie hypernervös diese Märkte sind, weil real hat sich überhaupt nichts geändert.
Das Hauptanliegen der neuen Regierung wird sein, das von der EU verlangte Sparpaket umzusetzen, das ist klar. Aber weiß man, was Monti sonst noch für Pläne hat für Italien?
Es scheint so, und das ist ein sehr kluger Schachzug, dass er als allererstes beim Parlament ansetzen möchte. Die beiden italienischen Kammern bestehen aus 950 Vertretern. Das ist europaweit zwar nicht so wahnsinnig übertrieben, aber es ist ein riesiger Apparat und es ist der teuerste der Welt. Den möchte er halbieren, nur noch die Hälfte der Sitze. Und er möchte an den zum Teil haarsträubenden Privilegien, die die Parlamentarier haben, dort möchte er ansetzen. Wir dürfen nicht vergessen, ein italienischer Parlamentarier verdient für eine 3-Tage-Woche zwischen 15.000 und 18.000 Euro plus Privilegien. Da möchte er also ansetzen. Und das wird vom Volk, wenn er es durchbekommt, bestimmt sehr gerne wahrgenommen, weil es zeigt, dass Mario Monti eben die Opfersymmetrie einhalten will, und dort beginnt bei jenen, die eigentlich den Schlamassel angerichtet haben.
Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Sie hören das Echo der Zeit. Hier geht es weiter mit bedrohlich schrumpfenden Margen bei Schweizer KMU. Alten Ideen für eine neue Europapolitik und Wolf Biermann, dem Dichter beider Deutschlands. Zuerst aber Hannes Germann. Der Schaffhauser Ständerat will es wissen. Er möchte am 14. Dezember für die SVP den zweiten Bundesratssitz erobern. Seine Kantonalpartei hat ihn gestern einstimmig nominiert. Doch ob auch die Fraktion den 55-jährigen Ökonomen unterstützt, ist offen, denn Germann politisiert in wesentlichen Fragen nicht auf der SVP-Parteilinie. Elisabeth Pestalozzi.
Hannes Germann weiß sehr wohl, dass er unter der Bundeshauskuppel nicht als typischer SVP-Vertreter gilt. Nicht nur im Stil. Auch in der Sache gibt es markante Unterschiede des 55-jährigen Ökonomen zu seiner Partei. So hat sich Germann, anders als seine Partei, für den Ausstieg aus der Atomenergie stark gemacht. Er steht hinter der Personenfreizügigkeit und ist skeptisch, wenn es um die Volkswahl für den Bundesrat geht. Dennoch, über die Unterschiede zu seiner Partei, man kann es Germann heute nicht groß reden. Lieber sagt er lachend,
wenn ich als Bundesrat kandidiere für meine eigene Partei, dann suche ich selbstverständlich nicht das Trennende, sondern das Verbindende. Und das Verbindende ist wirklich fast integral. Ich bin ein SVPler, Schaffhauser Prägung, aber ein SVPler durch und durch.
So stelle er sich voll und ganz hinter die Ziele, die sich seine Partei für die nächste Legislatur gesetzt hat. Auch hinter die Initiative gegen die Masseneinwanderung, wie er betont. Selbst wenn diese die Personenfreizügigkeit aufs Spiel setzt, was Kritiker befürchten. Und auch in Armeefragen ist German, selbst Major, ganz auf SVP-Kurs. Als SVPler durch und durch also möchte Hannes German den zweiten SVP-Sitz für seine Partei zurückerobern. Dies sei wichtig, damit die Konkordanz im Land wiederhergestellt sei. Was aber würde einen Bundesrat German auszeichnen?
Ja, ich glaube, eine meiner Schlüsselstärken ist sicher die, dass ich ein sehr guter Zuhörer bin. Ich bin auch ein überlegter Mensch. Ich hasse Schnellschüsse und das, glaube ich, ist eine ganz wesentliche Stärke.
Eine Stärke, die German fraktionsintern auch als Schwäche ausgelegt werden könnte. Denn der Schaffhauser, der seit 9 Jahren im Ständerat sitzt, ist mit seiner überlegten, differenzierten, stets freundlichen Art kein Mann der einfachen Schlagworte und wird deshalb bei SVP-Kampagnen selten von seiner Partei in den Vordergrund gerückt. Gerade diese konsenssuchende Art aber möchte German in die Landesregierung einbringen. Und einen richtigen Teamplayer, das habe das Gremium auch nötig, sagt Hobbyfußballer German.
Das Team muss zusammen funktionieren und das wünschte ich mir eigentlich vom Bundesrat auch noch stärker und vor allem nach außen auf dem Feld geschlossen auftreten. Und dann kann man seine Stärken voll ausspielen.
Doch wird die SVP-Fraktion bereit sein, einen auf den Schild zu heben, der parteiintern bis jetzt kaum je als Kandidat genannt worden ist, der schon einmal Bundesrat werden wollte und damals von der Partei nicht nominiert worden war, einen, der in wesentlichen Fragen von der Linie abweicht und lieber den Kompromiss sucht, als auf der Parteimeinung zu beharren?
Das ist ganz schwierig zu sagen,
sagt der Kandidat selber. Denn German ist der Erste, der sich offiziell für einen Platz auf dem SVP-Ticket bewirbt. Wer noch ins Rennen steigt, ist völlig offen. Man geht davon aus, dass die SVP wohl mit einem Westschweizer Kandidaten antreten wird. Sollten sich aus der Deutschschweiz für die parteiinterne Nomination noch weitere Kandidaten aus dem Parlament zur Verfügung stellen, die dem SVP-Profil besser entsprechen als German, dann sieht es für den Schaffhauser schlecht aus. Dennoch gibt es heute hinter den Kulissen einige Stimmen, die sich eine Kandidatur German vorstellen könnten. Denn der Kampf um den zweiten Bundesratssitz wird für die SVP hart. Und eine mögliche Strategie der SVP könnte sein, mit einem Kandidaten anzutreten, der auch für die bürgerliche Mitte wählbar ist. Und das könnte German unter Umständen sein. Hannes German jedenfalls macht sich auf eine strenge Zeit gefasst. Und nicht nur er.
Meine Frau sieht auch mit einer gewissen Sorge dieser Wahl entgegen und dem, was alles damit einhergeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe großes Verständnis für sie.
Sagt Hannes German in einem Beitrag von Elisabeth Pestalozzi. Jedes dritte Unternehmen der Schweizer Maschinenindustrie schreibt derzeit Verluste. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Branchenverbands Swissmem. Und die Aussichten fürs nächste Jahr bleiben düster, sagt Swissmem-Präsident Hans Hess.
Seit Sommer haben wir jetzt 2 Quartale mit negativen Auftragseingängen. Das wird sich im 2012 auch auf die Umsätze und die Auslastung negativ auswirken.
Schuld sei der starke Franken. Auch das Industrieunternehmen Fräser im solothurnischen Bellach kämpft mit sinkenden Margen trotz voller Auftragsbücher. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler hat die Firma besucht.
Angst vor der Krise habe sie keine, sagt Milana Milutinovic.
Angst musste ich haben um meine Gesundheit, also sonst alles andere regelt sich irgendwie, also man kommt immer weiter.
Sie streicht mit der Hand flüchtig ihre kurzen schwarzen Haare aus der Stirn. Seit 25 Jahren arbeitet sie für die Firma Fräser SA im solothurnischen Bellach. 3 Jahre länger als der Firmenchef. Im hellen Raum, wo Milana Milutinovic arbeitet, herrscht keine Hektik. Alle sind konzentriert. Gesprochen wird nicht viel. Und doch sei die Krise ab und zu ein Thema bei der Arbeit.
Man redet ab und zu darüber, also der eine hat das gehört oder es gibt ja Kollegen und Bekannte, die bereits in Kurzarbeit eingetreten sind, einige. Also es gibt auch wieder die anderen, wo jetzt Uhrenindustrie zum Beispiel, habe ich auch Bekannte und Kolleginnen, die arbeiten, die haben auch genug Arbeit momentan, also je nach Branche eigentlich. Man redet schon darüber, klar, oder? Man behält das nicht für sich selber, das ist einfach kein Thema.
Die Fräser SA stellt seit Jahrzehnten am Jura-Südfuss Fräsen, Bohrer und Gewindeschneider her. Die Kunden kommen aus der Industrie. Werkzeugbau, Medizinaltechnik, Uhrenbranche, Fahrzeugbau und andere. Vor allem aus Europa und den USA. Die Fräser beschäftigt im Ganzen 440 Personen, 210 davon in der Schweiz. In der Halle nebenan riecht es nach Metallbearbeitung. Es ist laut, ein gutes Dutzend Maschinen laufen. Schleifen, fräsen, polieren. Sascha Borkholz schleift einen Gewindebohrer. Er hat genug zu tun.
Eigentlich haben wir genug Arbeit, also teils mehr, als wir bewältigen können. Und ich denke, das ist immer ein gutes Zeichen.
Dem war nicht immer so.
Wir sind noch ein bisschen geprägt von der letzten Wirtschaftskrise, die wir hatten. Aber im Großen und Ganzen hört man eher positive Feedbacks. Also wir sind zuversichtlich, denke ich mal.
Die letzte Krise liegt noch nicht lange zurück. 2009 büßte die Fräser fast die Hälfte ihres Umsatzes ein. Kurzarbeit und Entlassungen waren die Folge. Von 3 Standorten in der Schweiz mussten 2 geschlossen werden. Nach diesem Schock stehe die Fräser heute wieder gesund da. Das sagt der Chef und Mitbesitzer Josef Maushardt, trotz starkem Franken.
Der starke Schweizer Franken ist definitiv eine Belastung für unsere Ertragskraft. Allerdings sind die Auswirkungen für sich selbst genommen noch nicht dramatisch. Die Frage, die uns im Moment beschäftigt, ist, wie wird sich die Nachfrage 2012 entwickeln?
Das heißt, kommen auch im nächsten Jahr wieder viele Bestellungen rein oder nimmt das Interesse ab? Auch die Fräser spürt den Druck. Die Gewinnmarge, vor allem auf Preisen in Euro, ist deutlich kleiner. Das Problem sei nicht allein der starke Franken.
Ich glaube, für alle Schweizer Industrieunternehmen ist die Kombination aus einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur und einem sehr starken Schweizer Franken eine wirklich große Herausforderung.
Und da bleibt die Situation derzeit angespannt. Gerade weil Europa auf der Ausgabenbremse steht und weil die Wirtschaftsaussichten derzeit ungewiss sind. Schwarzmalen will Josef Maushardt im Moment nicht.
Wir gehen nicht davon aus, dass sich jetzt die industriellen Strukturen dramatisch reduzieren würden, sondern wir glauben schon, dass nach vorübergehender Zeit man wieder auf die Niveaus kommen wird, auch wenn es zwischenzeitlich jetzt schwächer werden sollte.
Der Chef der Fräser bleibt vorsichtig zuversichtlich und die Belegschaft hofft, dass er Recht behält.
«20 Jahre ist es her, seit die Schweiz und Europa sich auf eine gemeinsame Zukunft einigen. Im Herbst 1991 ging mit dem EWR-Vertrag jahrelange Verhandlungen zu Ende. Doch schon ein Jahr später kam es zum großen diplomatischen Schiffbruch. Gut die Hälfte der Schweizer Stimmenden sagte Nein zum europäischen Wirtschaftsraum. Jetzt, meinen Spitzendiplomaten von damals, jetzt sei die Zeit reif für einen neuen Anlauf.» Sascha Buchbinder.
«Es war einmal ein Land im Herzen Europas. Seine Bürger waren stolz auf ihre 700-jährige Geschichte. Zugleich blickten sie voller Zuversicht in die Zukunft. Wer sie befragte, dem erklärten 2/3, sie wollten mit ihren Nachbarn einen gemeinsamen Wirtschaftsraum gestalten. Und ihr Bundespräsident, ein gewisser Flavio Gotti, entwarf kühne Pläne.
Die Bedeutung wahrhaftig eines künftigen, geeinten, föderativen, solidarischen und ökologischen Europas ist so groß, dass eine teilweise Delegation von heute souveränen Räten an seine Institutionen unbedingt diskutiert werden muss.
Der Gesamtbundesrat sah die Zukunft der Schweiz in der Europäischen Gemeinschaft. 20 Jahre später ist die Tonlage eine ganz andere. Bundespräsidentin Galmiret und Volkswirtschaftsminister Schneider-Ammann wählen nüchterne Worte.
Was ich feststelle jetzt, die Haltung der Europäischen Union, die versuchen, unsere Entscheide abhängig zu machen von den Entscheiden der EU. Das heißt, automatische Übernahme der EU-Regelungen, das wollen wir nicht, das haben wir nie gewollt.
Ja, mich weiterausgelehnt, ich weiss das, aber sehr bewusst. Für mich gibt es nur den bilateralen Weg, den wir weiterentwickeln können, den wir müssen dynamisieren.
Eine Entzauberung. Dazwischen liegt das Nein der Stimmberechtigten zum europäischen Wirtschaftsraum. Umgekehrt aber ihr Ja zu bilateralen Abkommen, zur Personenfreizügigkeit sogar. In diesen 20 Jahren wurde aus der EG die EU, die Währung heißt Euro, die Schulden werden in Billionen gezählt und einer, der wie kein zweiter weiß, wovon er spricht, sagt:
Der EWR war gewissermaßen seiner Zeit 20 Jahre voraus.
Franz Blankert, damals Chefunterhändler der Schweiz und Staatssekretär. EWR meint die Teilnahme am europäischen Wirtschaftsraum ohne Vollmitgliedschaft, ohne direkte Mitgestaltung, aber mit Mitsprachemöglichkeit. Im EWR sind heute nur noch Norwegen, Island und Liechtenstein. Ein Auslaufmodell also? Im Gegenteil, meint Blankart.
Je weniger EFTA-Staaten der EWR beinhaltet, umso interessanter wird er für uns, weil das Sprechen mit einer Stimme an Bedeutung verliert.
Heißt, der EWR wäre heute so etwas wie die Deluxe-Variante eines bilateralen Vertragspakets. Blankarts Kalkül, die Schweiz könnte so weitergehenden Forderungen der EU und dem Druck zum Beitritt ausweichen. Aber eine Europadebatte ausgerechnet im Winter der Eurokrise, ist das realistisch? Realistisch? Benedikt von Tscharner reicht die Frage lächelnd zurück.
Für mich ist Demokratie die Mitwirkung an der Gestaltung der Zukunft. Und wenn die Zukunft eben nicht national ist, sondern transnational, muss eben diese Mitwirkung auch transnational erfolgen. Das ist ein sehr einfaches Prinzip.
Vor 20 Jahren war Benedikt von Tscharner Schweizer Botschafter bei der EU. Heute lebt er in Genf, lehrt internationale Politik und hat dabei beobachtet,
dass in dieser Debatte um die Krise eigentlich selten Lösungen angeboten werden, die wirklich Schritte zurück darstellen. Die Debatte geht aber über mehr Europa und nicht über weniger Europa.
Deshalb hat Benedikt von Tscharner keine Angst, dass Europa auseinanderbrechen könnte. Was ihn umtreibt, ist die Sorge um die Schweiz, die Angst, dass wir fällige Diskussionen aufschieben, dass der Wandel danach zu hektisch vollzogen wird.
Wir führen große Reden über das Bankgeheimnis und über Nacht geben wir es auf, weil wir müssen.
Kein Wunder komme da die Bevölkerung nicht mehr mit, kein Wunder fühle das Land sich gedemütigt. Vor 20 Jahren träumte der Bundesrat laut von der EG-Mitgliedschaft. Taktisch ein kapitaler Fehler, denn damit galt der EWR nur noch als Trainingslager von EU-Befürwortern statt als maßgeschneiderte Lösung für die Schweiz. Aber es gab schon damals auch andere Stimmen. Bei einer SVP-Versammlung erhob sich ein nachdenklicher Berner und zitierte den Pfarrer Kurt Marti.
Wo kommen wir hin? Wenn alle sagten, wo kommen wir hin? Und niemand ging schauen, wohin das wir kommen, wenn wir gehen.
Sich nüchtern überlegen, wohin wir kommen könnten. Vielleicht ist dies die Pointe der Geschichte, dass der Zeitpunkt, da Europa in der Krise steckt, für die Schweiz der richtige Moment für eine Europadebatte sein könnte.
Inlandredaktor Sascha Buchbinder. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Das ist nur einer von vielen bemerkenswerten Sätzen, die Wolf Biermann geprägt hat. Und er passt zu ihm selbst. Biermann hat viele Wenden hinter sich, große, kleine, politische und persönliche. Heute wird der streitbare Liedermacher 75. Michael Lüsi.
Die erste große Wende in Biermanns Leben ist der November 1976. Nach 12 Jahren Berufsverbot in der DDR steht, respektive sitzt er zum ersten Mal wieder auf einer Bühne. Und diese Bühne ist in Köln, denn für eine kurze Tournee hat man ihn in den Westen gelassen. Und so singt er ein paar Tage vor seinem 40. Geburtstag plötzlich vor 8000 Leuten.
So oder so die Erde wird rot. Entweder Leben rot oder todrot. Wir mischen uns da bis hinein. So soll es sein. So soll es sein. So wird es sein.
Das Konzert wird zum Erfolg. Und zur Falle. Von Anfang an ist klar, dass Biermann nach der Tournee nicht zurückgelassen wird. Und tatsächlich, auf einer Westautobahn erfährt er im Radio von seiner Ausbürgerung. In der DDR kommt es darauf zu einem unerwarteten Protest. Nicht nur die Gruppe von Schriftstellern um Christa Wolf mit einer Petition, auch das Volk protestiert. Damals nimmt eine Massenbewegung ihren Anfang, die erst mit der Wende von 1989 enden wird. So sieht das auch Biermann selber.
Und es kam zu dieser riesigen Protestbewegung. Und das hat die DDR so tief erschüttert, dass die Fachleute sagen, die Ausbürgerung von Biermann war der Anfang vom Ende der DDR.
Alles beginnt in Hamburg während der Nazizeit. Biermann wird 1936 in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Sein Vater wird als Jude und Kommunist in Auschwitz ermordet. Biermann wird selbst Kommunist und siedelt 1953 in die DDR über. Damals ist er 17. Inspiriert von Heine und von Brecht wird er Liedermacher. Und er ist frech, er legt sich mit den Mächtigen an, bis er 1965 verboten wird. Fortan ist er neben seinem Freund Robert Havemann die wichtigste Stimme der kommunistischen Opposition gegen das realsozialistische Regime. Seine Aufnahmen schmuggelt er in den Westen, dadurch wird er populär. Diese Popularität schützt ihn vor Repression. In jener Zeit erreicht er auch einen ersten künstlerischen Höhepunkt. Er schafft Lieder, die sich von seinem Namen lösen. Wie zum Beispiel sein Lied Ermutigung, das in den ostdeutschen Gefängnissen gesungen wird, als wäre es ein uraltes Volkslied.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich.
Im Westen muss er sich erst neu erfinden. Er löst sich vom Kommunismus und als sich seine damalige Frau von ihm löst, findet er auch seine Sprache wieder. Liebesgedichte und Liebeslieder entstehen, die zum Besten gehören, was er je geschrieben hat.
Liebeskümmerliche Küsse auf der morschen Barrikade. Genossen aber knurren, kriegen Wut und kalte Füße. Und sie maulen und sie murren. Was bist du für ein Kommunarde? Biermann, früher warst du besser. Du warst unser bester Barde. Hast uns Mut gemacht mit deinen Kampfgesängen. Nicht zu fassen, Wolf, du darfst uns gerade jetzt nicht, wo es losgeht, hängen lassen.
Los ging es dann 1989. Und das wird die zweite große Wende in seinem Leben. Die Bewegung, die er einst mit ausgelöst hat, erschlägt den Drachen. Die Altkommunisten danken ab. Am 1. Dezember 1989 singt Biermann zum ersten Mal wieder in Leipzig. Der Erfolg ist gewaltig. Doch nach der Wende wird es stiller um Biermann. Natürlich bekämpft er nach wie vor seine alten Feinde, wie zum Beispiel den alten Stasi-Kämpfer Gregor Gysi, oder er schockiert die Linke, beispielsweise durch seine Unterstützung der NATO im Irakkrieg. Aber mit zunehmendem Alter wird der Künstler Biermann wichtiger als der Kämpfer. So bringt er in diesen Tagen ein dickes Buch mit seinen gesammelten Nachdichtungen heraus, das unter vielem anderen mit gekonnten Shakespeare-Sonetten glänzt. Und eine neue CD, in der Biermann seine Lieder als Chorarrangements präsentiert. Doch fragt man ihn, wie er sich als Dichter sieht, so kommt er selbst auf seine politische Bedeutung zu sprechen.
Ich würde sagen, gemessen an dem großen Maß, Shakespeare, Büchner, Homer, Dante, Heine, Brecht, bin ich ein mittelmäßiger Dichter. Habe aber, weil ich ein tapferes Schneiderlein bin, in einer besonderen geschichtlichen Situation mit meinem Fund ganz gut gewuchert. Das muss ich selbstkritisch zugeben, in aller Bescheidenheit.
Meint Wolf Biermann zu Wolf Biermann in einem Beitrag von Michael Luisier zu seinem 75. Geburtstag, dem von Wolf Biermann natürlich. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Markus Mucklin für die Nachrichten, Jan Gröbler am Mikrofon, Roman Fillinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.